Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk.
Die wöchentlichen News aus den NFL Divisions auf meinsportradio.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Interception, eurem Football-Podcast auf meinsportradio.de. Zuerst wünsche ich euch allen ein frohes neues Jahr, wünsche euch alles Gute, viel Gesundheit, natürlich auch im Erfolg im privaten als auch im beruflichen Bereich. Wir gucken jetzt auf NFL, die Woche 17 ist vorbei, das heißt Regular Season ist vorbei und somit geht's mit langsamen Schritten Richtung Super Bowl, beziehungsweise schon mit etwas größeren auch. Und wir haben jetzt dieses Wochenende das Wildcard-Game anstehen und darauf wollen wir natürlich vorausgucken und auch andere Themen uns angucken, die es jetzt in den letzten Tagen in der NFL gab. Dazu habe ich mal zwei Gäste eingeladen, das ist einmal der Clemens und einmal der Hans-Peter. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hi, grüß dich.
Ja, ihr beiden, ich habe gesagt, wir wollen mal ein bisschen auf die Wildcard-Games vorausschauen und möchten damit einfach in der NFC mit anfangen und fangen wir direkt mal mit dem Nummer 3-Seed an, den LA Rams, die ein Heimspiel haben, wie mal wieder das erste Mal seit 1995, glaube ich, ist das erste Heimspiel eines LA-Teams in den Playoffs, also schon wirklich sehr, sehr lange her. Und die Rams empfangen die Atlanta Falcons später und vom Gefühl her würde ich sagen, dass die Rams favorisiert sind, weil sie im Moment so ein bisschen besseren Eindruck auf mich haben, was bei den Falcons jetzt nicht so der Fall ist.
Ja, absolut. Die Rams mit ihrer außerordentlichen Saison und dem gesamten Team, dem gesamten Verein, das stimmt einfach dieses Jahr und das läuft und das muss tief gehen. Ich fasse mich da auch ganz kurz. Die Falcons haben zu viele Probleme gehabt diese Saison und sollten eigentlich für die Rams, wenn sie richtig die Saisonleistung auch in die Playoffs transferieren können, kein Problem sein.
Ja, das denke ich auch, weil die Rams haben das Heimspiel, das ist schon ein wirklicher Vorteil und die Falcons Defense hat große Probleme, das bleibt zu sagen, mit Abstand die schwächste NFC Defense in den Playoffs und also ich sehe da keinen Weg, wie die Falcons damit haben sollen, weil die Rams Offensive ist noch explosiver als die der Falcons und die Defense, das sind Lichtjahre Unterschied. Also da bräuchten die Falcons schon einen perfekten Tag und die Rams einen schwachen. Aber wenn ich mich so an die letzten Auftritte beider Mannschaften erinnere, bei den Rams fällt natürlich vor allem das Spiel in Woche 15 gegen die Seattle Seahawks auf. Woche 16 gegen die Titans war da nicht so souverän. Letzte Woche gegen die 49ers haben sie dann sämtliche Starter geschont, weil der dritte Seed schon feststand. Und die Falcons haben aber nie wirklich überzeugt, wenn man die Saison jetzt durchguckt. Und das würde einem Wunder gleichen, wenn die Falcons da durchkommen. Für mich das eindeutigste Spiel vielleicht der gesamten Playoffs.
Ja, kann man durchaus argumentieren, dass es so ist. Da bin ich auch definitiv bei euch. Wenn man jetzt mal guckt, Hans-Peter, mal ein bisschen auf die Rams nochmal eingehen. Sie haben es ja geschafft, seit 1965, dass es im Endeffekt geschafft hat, von der schlechtesten Scoring-Offense zur besten Scoring-Offense zu werden. Und das ist im Endeffekt, da wird ja viel mit dem Namen Sean McVay zusammengefasst, weil er als neuer Headcoach gekommen ist und auch als einer der Top-Kandidaten für den Coach of the Year gehandelt wird. Denkst du, er wird es machen? Und zum einen, was macht auch diese Offense der Rams am Ende aus?
Ja, denke, dass es machen wird. Coach of the Year ist ihm sicher, weil das, was er da reingebracht hat und mit sich gebracht hat, ist einfach eine Offensivleidenschaft, die sich in Feuerwerk umgewandelt hat. Ja, wir haben alle die Saison gesehen. Die Rams Offense hat jedes Spiel eigentlich trainiert. Auch in den Spielen, in denen sie verloren haben, waren keine Anzeichen davon zu sehen, dass er nicht rund, perfekt, nicht unbedingt lief, aber dass es halt nicht rund läuft. Also es lief eigentlich immer ganz stark, solide ab und da steckt ein Spirit, der im Coaching steckt und nicht im Team, in den Spielern, weil waren größtenteils letztes Jahr Offense wie Defense gleich. Das Coaching hat dann einen deutlichen Unterschied gemacht und Sean McVay hat da alle Credits, trägt da alle Credits für auf jeden Fall. Es macht Spaß auch zu sehen, dass es sich auf die Spieler überträgt und das ist ja das Wichtigste. Hab das auch schon mal gesagt, die Saison. Der Coach hat nur so viel Einfluss auf das Team, wie er auch haben will und vermitteln will und dieser Wille ist halt bei McVay unschlagbar gut. Macht richtig Spaß.
Auf jeden Fall, macht richtig Spaß, den Rams zuzugucken, haben mich enorm gesteigert. Auch Jared Goff hat wirklich ja, eine große Transition gehabt, dieses Jahr ganz stark sich verbessert in vielen Bereichen, unglaubliche Saison gehabt hat, auch profitiert von Sean McVay, der sehr offensiv denkt ist, während seinen Vorgänger Jeff Fisher ja der Defensive Coach ist, wobei natürlich die der Rams immer noch absolut top ist, und Clemens, das wird ein großes Problem werden für die Falcons, wenn man mal guckt, Aaron Donald, wahrscheinlich der beste, auf jeden Fall einer der besten Defensive Player in der NFL, die es überhaupt gibt, dazu haben sie noch Probleme mit Verletzungsproblemen, sowohl Alex Mack ist angeschlagen, Devontae Freeman ist angeschlagen, Julio Jones ist angeschlagen, der Guard Ben Gunn auf Injury Reserve gesetzt, beziehungsweise Andy Levitree auf Injury Reserve gesetzt worden, ein wichtiger Guard in der O-Line. Also von daher wird das natürlich sehr, sehr schwierig werden, für die Falcons überhaupt Punkte zu erzielen.
Richtig, die Interior Line ist komplett zerfallen bei den Atlanta Falcons und das ist natürlich vor allem das Laufspiel. Und ja, das ist das Problem meiner Meinung nach, auch weil wenn sie kein Laufspiel etablieren können, es wird natürlich für die Rams noch einfacher, weil wenn man gegen die Rams eindimensional ist, dann passieren böse Dinge. Das hat man beim Seahawks-Spiel perfekt gesehen. Die Seahawks haben über den Boden nichts hinbekommen und dann konnten sie selbst einen Russell Wilson, der viel mobiler und auch so vermutlich diese Saison noch ein Stück besser als Matt Ryan ist, problemlos unter Kontrolle halten.
Ja, also ich denke auch, das einfach dieses Overall-Team von den Rams ist wirklich sehr, sehr gut. Ich halte sogar einer für den Top, absolut Top-Favoriten in der NFC für den Super Bowl, weil sie einfach sehr komplett sind auf beiden Seiten des Bildes. Überwältigend sehr, sehr gute Spieler, haben sich auch in der Offensive wirklich sehr, sehr stark verbessert. Todd Gurley ist wieder da, die meisten Touchdowns aller Running Backs erzielt, ist auch in der MVP-Diskussion mit dabei, weil er einfach so ein überragendes Jahr bisher hat und die Defense müssen wir nicht erhalten, die war auch schon vorher sehr, sehr gut, aber die ist natürlich aufgrund der Offense kann sie auch dazu beitragen, dass es noch positiv wird, dass man einen positiven Rekord hat. Und dann gucken wir jetzt mal zum zweiten Spiel, Hans-Peter. Division Matchup, zwei Teams aus der NFC South, wie es ja auch die Atlanta Falcons sind. Die New Orleans Saints empfangen die Carolina Panthers. Wer ist für dich favorisiert und warum?
Die Saints, weil Drew Brees einfach schon die Playoff- und die Karriereerfahrung hat. Klar, Cam Newton, die Panthers auch, aber ja, ich glaube einfach, dass der komplettere Spieler und das komplettere Team, die Saints, sind Gefühlssache. Aber ich glaube, es wird hoch ausgehen. Es wird ein krasses High-Scoring-Game und Kamara macht den Unterschied. Dann auch noch ein Ground-Game und Pass-Game, was er ja beides gut kann. Drew Brees hat halt eine Allzweckwaffe, was für die Carolina Defense bei ihren hochkarätigen Defendern schon für Probleme sorgen kann, das auch das ganze Spiel durchzuhalten. Und ja, wir haben bei den Panthers die Saison die Offensivanfälligkeit, wenn Newton nicht im Rhythmus ist, wenn er sich nicht wohlfühlt in der Pocket gesehen, dann struggelt er. Und ja, ich glaube, dass die Saints Defense, dass Sean Payton da mit seinem Coaching-Staff gut das auf die Beine kriegt, um Cam Newton da wirklich in Probleme zu bringen und aus dem Rhythmus zu bringen, weil das ist der Schlüssel und den kann New Orleans besser bekommen, das Spiel zu gewinnen, als die Panthers definitiv. Aber es geht hoch aus. Also ich tipp da jetzt mal, weil ich einfach bei beiden Teams das Gefühl habe, dass da mehr auf Offense Wert gelegt wird. Sonntag, ja. Und sag so ein 40-35 oder so voraus.
Ja, das würde uns natürlich als neutralen Fan freuen, wenn man so viele Punkte sehen kann. Clemens, bist du da einher, beziehungsweise kannst du den Panthers-Fans, die uns jetzt zuhören, Hoffnung geben, dass die Panthers das Spiel gewinnen können?
Wenig, ehrlich gesagt. Weil natürlich spielen die Mannschaften bekanntlicherweise als NFC South Carolina zweimal gegeneinander. Erstes Spiel Woche 13 in Carolina, 34-13 Saints. Zweites Duell in New Orleans, wo auch das Spiel jetzt ist, 31-21 Saints. Also das spricht schon mal für die Saints. Und wenn ich jetzt mal gucke, ich bin mal durchgegangen. Mir fallen drei Positionen inklusive Coaching ein, wo die Panthers besser sind. Das ist auf Linebacker, weil das die große Schwäche der Saints ist. Das ist auf Tight End. Kobe Fleener ist okay. Craig Olsen einer der Besten. Und das ist beim Kicker. Das ist aber nicht, weil Willard schlecht ist. Das ist, weil Graham genau dieses Jahr, glaube ich, ein Field Goal und einen Extrapunkt verschossen hat, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Jedenfalls fast alles getroffen. Aber sonst sind die Saints überall besser. Ingram ist besser als, deutlich besser als Stewart und Kamara ist ein Stück besser als McCaffrey zum Beispiel. Receiver, das ist klar, das ist, hat Carolina vielleicht die schwächste Positionsgruppe der ganzen NFL auf Wide Receiver. Die Defensive Backs sind super. Die Defensive Line der Saints ist gut. Die Saints sind ein sehr komplettes Team. Und ja, also ich denke, dass für die Saints noch lange nicht die Saison zu Ende ist, sondern ich denke, dass die Saints in einigen Wochen den Traum vieler Minnesota Vikings-Fans zerstören werden.
Oh, da gibt es ja schon eine kleine Bold Prediction. Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf, Clemens. Ich denke auch, dass sie es auf jeden Fall zumindest ein Upset schaffen können. Ich halte sie für ein starkes Team. Wenn man guckt, Drew Brees hat mal eben einen NFL-Rekord aufgestellt. 72% angekommene Bälle hat bisher noch kein einziger Quarterback in der ganzen Geschichte der NFL geschafft. Also spricht wirklich dafür, dass er auch auf einem guten Level ist und auch alle ja, Gerüchte, die es am Anfang der Saison gab, ob er nicht besser seine Karriere beenden sollte, ganz schnell weitergeschoben hat. Wirklich ein gutes Jahr, auch wenn es jetzt von den Zahlen her nicht sein bestes Jahr ist. Hat er schon bessere Jahre hingelegt, aber hat einfach die wirklich große Unterstützung von Kamara, von Ingram und auch eine gute Defense, die ihm endlich dabei hilft. Hans-Peter, siehst du auch, was Clemens sieht, dass die Saints die Vikings verhindern können, und siehst du vielleicht sogar das NFC Championship Rams gegen Saints?
Stark möglich, würde ich auch sagen. Ja, die Vikings, ja, ich weiß es nicht. Also ich würde mich auch über die Vikings freuen, aber ja, so ein Rams-Saints-Spiel scheint mir hinten raus gegen Ende der Saison möglicher geworden zu sein als das Rams-Eagles-Spiel oder Rams-Vikings gegeneinander spielen. Ja, ich hätte ja auch über den Verlauf der Saison die Vikings nicht so hoch eingeschätzt wie die Rams. Das, den Third und Second Seed habe ich auch anders ein bisschen gesehen. Aber ja, ganz hohe Wahrscheinlichkeit auf Rams Saints.
Okay, gut, Clemens, siehst du das auch so oder bist du der Meinung, dass die Eagles doch schaffen sollten, vielleicht ins Championship Game?
Nein, ich denke, das wird anders werden. Denn die Los Angeles Rams sind ja Nummer 3 Seed, würden also automatisch in Minnesota spielen. Und somit die Saints in Philadelphia. Ich denke, Saints in Philadelphia. Nick Foles war ja unterirdisch gegen die Cowboys, 4-11 mit einer Interception, bis er dann rausgenommen wurde. Also das sollte an die Saints gehen. Aber ich denke, dass die Vikings sich zu Hause gegen die Rams durchsetzen können. Haben sie ja in der Regular Season schon geschafft, in dem knappen Spiel. Und dass dann im Endeffekt die Saints sich in Minnesota durchsetzen werden. Und da die Träume von Minnesota im eigenen Stadion in den Heim-Super Bowl einzuziehen, zu zerstören.
Da sind wir mal gespannt, ob die Saints im Endeffekt dann diejenigen sein werden, die Träume der Vikings zerstören werden und es somit verhindern werden, dass die Vikings das erste Heimteam in der NFL-Geschichte sind, die im Super Bowl zu Hause spielen könnten, auch wenn sie dann zwar offiziell das Auswärtsteam sind, weil in diesem Fall die AFC das Heimrecht hat, nicht die NFC, sondern deswegen wären sie dann nur als Gast da, könnten nicht in ihre eigene Kabine rein, aber trotzdem wäre das mit Sicherheit für die Vikings was ganz Schönes. Ob das dann wirklich auch passiert, müssen wir jetzt mal gucken. Das war es auch mal zu NFC. Mal jetzt eine kurze Pause und kommen wir gleich zu und schauen uns mal in die AFC an, wo es Duelle gibt, wo man sagen kann, das ist vielleicht ein bisschen enger, aber das sind noch sicher keine Top-Duelle.
Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Christian Oehmicke von Double Trouble, dem Darts Talk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Und wir sind wieder zurück bei Interception, eurem Football-Talk auf meinsportradio.de. Ich habe es gesagt, wir gucken uns jetzt mal die AFC an und schauen uns mal an, wie dort die Wildcard-Weekend aussehen wird und fangen dort mal an, auch mit in diesem Fall mit den Nummer 3 Seed, den Jacksonville Jaguars, die ihr letztes Spiel gegen die Titans verloren haben, aber auch dort nichts mehr gewinnen konnten. Sie dürfen zu Hause spielen gegen die Buffalo Bills, die das erste Mal seit 18 Jahren wieder in den Playoffs sind, also wirklich eine lange Phase, die Bills nicht in den Playoffs gespielt haben, eine lange Durstphase ist jetzt endlich vorbei, Hans-Peter, und ja, wir müssen sagen, also vom Gefühl her ist für mich ganz klar Jacksonville favorisiert, gerade rund um die Geschichte, wenn jetzt wirklich LeSean McCoy ausfallen sollte.
Ja, auf jeden Fall. Sehe ich genauso. Ja, ich als Steelers-Fan sehe dem Spiel irgendwie lachend und weinend entgegen. Das ist so mit der Historie, wie es dazu gekommen ist, haben die Bengals ja den Bills einen riesen Gefallen getan und gleichzeitig den Ravens, die Ravens uns und allen in den Playoffs erspart. Ich glaube, da hat die ganze AFC keine Lust drauf gehabt in den Playoffs. Die Ravens sind einfach ungemütlich und haben sich da über die Gesamtteamleistung bis auf gegen die Bengals zum Schluss dann, wo es drauf ankam, über die Saison richtig so eingenistet in Richtung Playoffs. Und ja, deswegen bin ich ganz froh, dass die Bengals da den Bills zu ihrer Playoff-Appearance verholfen haben. Ich glaube aber, dass sie gegen Jacksonville keine große Chance haben ohne Shady, der ja wahrscheinlich, also der im Moment Day-to-Day, habt ihr gerade, glaube ich, vorhin, oder wir hatten es vorhin vor der Aufnahme von Day-to-Day-Decision ist. Danke. Glaube ich, dass die Jacksonville Jaguars zu gut sind, zumal ja auch die Defense der Jaguars outstanding ist und einen großen Anteil an der Playoff-Teilnahme hat. Deswegen wird es schon sehr klar ausgehen, auch wenn Shady wieder dabei ist. Angeschlagen wird er trotzdem, sei er dann nicht bei voller Kraft. Von daher, klare Sache, Jacksonville, und dann geht's ja höchstwahrscheinlich nach Pittsburgh. Ich mache da mal so eine Timelapse zurück. Jetzt lehne ich mich da in dem Fall raus und sag nur eins. Das letzte Mal, dass die Steelers zweimal in einer Saison gegen ein Team verloren haben, Hin- und Rückspiel war 2007 gegen die Jaguars. Das einzige Team, das die Steelers zweimal in einer Saison schlagen konnte.
Die Steelers wurden noch nie gesweept in ihre Division, oder hast du jetzt, meinst du jetzt nicht Division Opponents?
Nicht Division Opponents.
Ach so, gut.
Sorry.
War ein bisschen unklar definiert. Das war jetzt so, das hätte mich jetzt sehr geschockt, muss ich sagen. Aber jetzt schocke ich euch mal, denn ich sage, Buffalo spielt in der Divisional-Runde in New England.
Bold.
Oh, ich sage euch, Leonard Fournette hat zwar viele Yards, aber ist unfassbar unproduktiv. Und die Bills haben eine gute Defense. Und jetzt kommt der große Unterschied auf der Quarterback-Position. Blake Bortles hat zwar einige gute Spiele gemacht, ist aber eine absolute Turnover-Maschine. Tyrod Taylor ist jetzt nichts Außergewöhnliches, hat aber in drei Jahren, in denen er im Durchschnitt 14 Spiele gestartet ist, für Buffalo insgesamt nur 16 Interceptions geworfen. Dieses Jahr sogar nur 4 Stück in 14 Starts. Zwar nur 14 Touchdowns, aber er behält den Ball. Und das könnte in einem engen, defensivlastigen Spiel entscheidend werden. Und dann, das weiß ich als Seahawks-Sympathisant natürlich besser als jeder andere, was für ein guter Kicker Steven Hauschka ist. Und Josh Lambeau kann da nicht mithalten, was auch noch so ein Fakt ist, warum ich denke, das wird ein enges Ding, aber ich kann mir vorstellen, dass Buffalo das macht.
Ah, also geht der Clemens mal ein bisschen bold und überrascht uns beide doch ein bisschen. Kannst Peter, was denkst du, ist auf so dieser Rachefaktor so ein bisschen mit dabei bei den Bills, weil es war ja so, Doug Marrone war ja dort damals Trainer, bei 2014 Trainer bei den Bills, und hat damals seine Spieler so ein bisschen im Stich gelassen. Also er ist aus seinem Vertrag mit einer Ausstiegsklausel rausgegangen und ist dann entsprechend zu den Jacksonville Jaguars gegangen und hat seine Spieler nur per SMS benachrichtigt, Leute, ich bin da mal weg. Und viele Spieler, also noch einige Spieler, die auch noch da sind, und denen hat es damals überhaupt nicht gefallen. Denkst du, das wird auch ein Faktor spielen, dass die Bills nochmal das Stück extra motiviert sind zu der sowieso schon sehr ungewöhnlichen Playoff-Teilnahme?
Kann schon sehr gut ein Faktor sein. Inwieweit sich das natürlich dann im Spiel auch durchziehen lässt, ist die andere Sache. Ja, es wird schon bei denen im Kopf sein, aber müssen halt auch aufpassen, was oftmals in solchen persönlich behafteten, belasteten Spielen das Problem ist, dass die Spieler dann manchmal den emotionalen über den sachlichen, spielerischen Faktor setzen, und das ist gefährlich. Also das spielt sicherlich mit, aber ich glaube, dass sie ganz gut beraten werden, wenn sie es nicht so stark einfließen lassen, weil ja abgebrühte Coaches an der Sideline sind meistens stärker als unsachliche Spieler, die da irgendwas anderes noch in dem Spiel sehen, die sich da verrennen und den Rambock rausfahren. statt Geschick und Beharrlichkeit an den Tag legen. Wird interessant zu beobachten. Vielleicht so als Hintergrundwissen nicht schlecht, wenn man sich das Spiel und die, ja, ich sag mal, die Dynamik zwischen den beiden Teams anguckt, ob man das raussehen kann.
Genau, da dürfen wir dann auch auf jeden Fall gespannt sein. Ich denke, das ist wirklich so eine Geschichte, die man immer mal im Kopf behalten sollte. Ich denke, wird spannend zu beobachten sein, wie die Bills sich präsentieren werden, ob sie, wie Clemens es vermutet, wirklich schaffen, die Jacksonville Jaguars zu besiegen. Ich denke halt so ein bisschen davon ab, ob entsprechend auch Shady McCoy mit dabei ist, weil wenn er mit dabei ist, denke ich, dass es auf jeden Fall klappen kann aus Sicht der Bills, weil sie ja dann einfach wirklich einen ganz, ganz starken Running Back haben. Für mich einer der Top 5 Running Backs in der Liga. Aber so was jetzt zu dem Spiel, kommen wir dann zum zweiten Spiel, Clemens. Die Tennessee Titans Spiel gegen oder bei den Kansas City Chiefs. Ja, wen hast du dort als Favorit, beziehungsweise wen siehst du dort als Sieger? Die Chiefs haben sich ja immer schon schwer getan, in den Playoffs Siege zu holen. Die Titans haben mich diese Saison auch nicht überzeugt und haben es auch gerade so in die Playoffs geschafft. Ja, wer gewinnt das? Oder wird es wirklich ein ganz enges Spiel, vielleicht so mit Verlängerung?
Das gewinnen die Kansas City Chiefs. Die spielen zu Hause. Und die Tennessee Titans, die sind gut reingekommen das Jahr, keine Frage. Aber wenn man sich mal die letzten Wochen anguckt, sind die Tennessee Titans eines der wirklich der schwächsten Playoff-Teams der letzten Jahre. Das ist vielleicht vergleichbar mit den Houston Texans vor 2 Jahren, die zu Hause gegen die Kansas City Chiefs 30-0 verloren haben. Oder letztes Jahr, wo es dann dieses Knallerspiel gab zwischen den Houston Texans mit Brock Osweiler und den Oakland Raiders mit Connor Cook. Also in so eine Richtung erinnert mich das zurzeit. Also wenn ich mir das mal angucke, gegen die 49ers verloren, gegen die Cardinals verloren, gegen die Rams verloren, okay, das kann man mal machen. Zwar gegen die Jaguars gewonnen, aber sogar gegen die Colts verloren, von den Steelers fertig gemacht wurden. Also die letzten Wochen für die Tennessee Titans waren ganz hart. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass auf einmal der Turnaround kommt. Marcus Mariota hatte ja eine unterirdische Saison. Ich habe noch letztes Jahr in einer Bold Prediction gesagt, da haben mich alle für verrückt erklärt, dass Mariota mehr Interceptions als Touchdowns wirft. Ist da nicht passiert, hat ein gutes Jahr gespielt. Und dieses Jahr hat er tatsächlich mehr Interceptions als Touchdowns, der gute Mann. Also das ist schon mal ein Problem. DeMarco Murray, auch wenn er nur noch Nummer 2 Running Back ist, war ja jetzt auch verletzt. Also auch wenn Derrick Henry seine Sache gut macht, da bin ich doch auf den Seiten der Kansas City Chiefs. Die haben mit Alex Smith den möglichen MVP, haben Travis Kelce, Tyreek Hill, 2 Passempfänger, die besser sind, deutlich besser sind als alles, was die Titans haben. Und auch Kareem Hunt ist besser als Derrick Henry, auch wenn Derrick Henry in Ordnung ist.
Ja, da denke ich auch, also Derrick Henry ist ein guter Running Back, aber ist noch nicht ganz so stark diese Saison. Da finde ich auch Kareem Hunt und auch die Offense finde ich einfach besser. Ich bin, muss ich sagen, auch ein bisschen enttäuscht von den Titans, obwohl sie in den Playoffs geschafft haben, ist es überhaupt nicht das gewesen, was man im Endeffekt von ihnen erwartet hat, Hans-Peter. Deswegen denke ich auch, bist du bei den Chiefs mit dabei oder kannst du mich überzeugen, dass die Tennessee Titans das Spiel gewinnen werden?
Ja. Ich bin ja derjenige gewesen, der in der Saison oder jetzt hinten raus, bevor sich die Chiefs gefangen haben, gesagt hat, spielen da keine Rolle mehr für die Playoffs. Sie haben sich gefangen. Hinten raus. Aber ich bleib trotzdem dabei, dass es machbar ist. Und wenn die Titans es über einen Kampf, über einfach ein enorm kampfstarkes Spiel versuchen werden, was ihnen mehr bringt als über einen Standard-Gameplan, dann haben sie mehr Chancen als über das, was wir, wie es der Clemens auch gesagt hat, über die Saison gesehen haben. Man weiß es nicht. Ich kenne das Playoff-Face der Titans nicht. Ich weiß nicht, was Mariota mit seiner Erfahrung, mit seiner College-Erfahrung für solche wichtigen Spiele da nicht doch einen Schalter umlegen kann und nochmal raushauen kann. Ich würde mal sagen, es wird ein interessantes Spiel werden. Ich kann mich nicht festlegen. Ich will mich auch definitiv nicht festlegen. Aber mein Gefühl geht mehr zum Titans, wenn sie das Spiel kämpferisch holen. Ich muss ja eine Richtung, muss mich ja für irgendwas entscheiden. Dann kämpferisch die Titans.
Genau, da muss der First Team Spieler noch entscheiden, was wir dann natürlich wieder diese Woche online stellen für euch entsprechend vor den Spielen. Das werdet ihr dann auch von uns bekommen. Wir machen jetzt eine kurze Pause und gehen jetzt mal ein bisschen auf den Black Monday. Das heißt, viele Coaches sind gegangen. Da war ja auch unter anderem ein gewisser Mike Mulaki in der Diskussion, ob er nicht gehen wird. Wir gucken das mal gleich an das Ganze anfassen, nochmal alles zusammen und damit ihr auch den genauen Überblick habt, wer weg ist und wo entsprechend neue Coaches gehandelt werden.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Das 96-Spiel meines Lebens. Das neue Hannover-Liebt-Format mit Tobi. In jeder Folge erzählt ein neuer Gast von seinem Lieblingsspiel der Roten.
Tiefpunkte. Wie alle wissen, hatten wir ein paar Wochen vorher den tragischen Verlust von Robert Enke.
Höhepunkte. Aber Kreuz, Asamoah, Linke, da schnellst man heute noch mit der Zunge.
Brennpunkte. Man hat es eigentlich nicht so recht verstanden, dass man dann doch mit Fronzek in die neue Saison gehen wollte.
Hannover 96.
Eine akustische Reise durch den Fußball von Hannover 96. Das 96-Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de.
Und hier sind wir wieder zurück zu Interception, eurem Football-Podcast, eurem Football-Talk auf meinsportradio.de. Ich habe es angekündigt, wir schauen uns mal an, was am Black Monday passiert ist. Black Monday war diesmal am 1.1., also das heißt neues Jahr, neue Trainer, entsprechend bei einigen Vereinen hieß es. Es haben sich vier Vereine dazu entschieden, den Trainer auszuwerfen und am Ende waren es aber trotzdem fünf Trainer, die gegangen sind dann in den letzten zwei Tagen, und zwar ist es einmal John Fox, der gefeuert wurde, und auch Jim Caldwell, die sind beide an dem sogenannten Black Monday geflogen. Schon einen Tag vorher mussten Chuck Pagano von den Indianapolis Colts den Hut nehmen und auch Jack Del Rio, der etwas überraschend von den Oakland Raiders gefeuert wurde. Und Bruce Arians von den Arizona Cardinals hat gesagt, dass er retired, dass er nicht mehr bei den Arizona Cardinals als Trainer dort sein möchte. Hat es auch aufgrund seiner Gesundheit gesagt, einfach weil er schon ein bisschen älter ist und jetzt auch mehr Zeit mit seiner Familie verbringen möchte. Und das hat auch direkt dazu geführt, dass sogar dann Carson Palmer mit dazu gegangen ist. Also es ist viel passiert. Wir sehen es, Hans-Peter. Was hat dich am meisten überrascht bisher? Was ist so der größte Schocker für dich gewesen?
Ja, ich weiß nicht. Für mich ist Jack Del Rio das Verwunderlichste, weil, ja klar, hatten die Ups und Downs, aber die Raiders, die haben jammern auf hohem Niveau, die haben jetzt halt eine durchwachsende Saison gehabt. Letztes Jahr haben sie dann mit Cars Verletzungen in die Playoffs rein ein Horror erleben müssen, aber ich sehe es nicht an Jack Del Rio, ich weiß nicht. Da muss irgendwas im Hintergrund sein, mit John Gruden Talkings und so, dass man sich dazu entschieden hat, da einfach die höhere Macht mit einfließen zu lassen. Wir werden es die nächsten Tage erfahren. Das war für mich der größte Schocker. Also ich bin immer da noch so ein bisschen verwirrt, weil, ja, wenn wir uns die Raiders auf den Papieren gucken, ich würde eher sagen, dass es da an den Coordinatoren und an dem Assistant Staff liegt, dass der nicht effektiv arbeitet. Aber Jack Del Rio als Head Coach, ja, finde ich schwierig. Also ich bin da auch noch so ein bisschen im, es muss eine höhere Macht gegeben haben, aber vielleicht auch was, was wir nicht sehen. Dann gebe ich dir weiter, Clemens.
Ja, ne, ich sehe das, sehe natürlich, dass du teilweise recht hast, und ich glaube, das ist ein offenes Geheimnis, dass John Gruden zu den Raiders zurückkehren wird, weil ich denke, sonst hätten sie der Rio nicht entlassen. Ich sag mal so, wenn das natürlich jetzt schief gehen würde, dann würden die Raiders sehr doof dastehen, aber man kann der Rio doch eine gewisse Schuld geben. Und zwar haben die Raiders ja vor der Saison den Offensive Coordinator getauscht. Das war dann der bisherige Quarterbacks Coach, und das hat nicht wirklich funktioniert. Und Ken Norton Jr., der Defensive Coordinator, der dann dieses Jahr unterirdische Arbeit abgeliefert hat, wurde erst nach 11 oder 12 Wochen entlassen. Und ich glaube, dann im ersten Spiel ohne ihn gegen die Broncos hatten dann die Raiders ihre erste Saison-Interception. Also das könnte ich mir vorstellen, dass man das der Rio vielleicht vorwirft, dass er da nicht selbst gehandelt hat, dass er da nicht versucht hat, was zu ändern, oder eher gesagt hat, hier muss ich was ändern. Das könnte ich mir nur vorstellen, und dass da doch John Gruden im Hintergrund ist. Ich denke, sonst würde man Del Rio nicht entlassen, wobei ich auch sagen muss, der Owner der Raiders ist einer der unberechenbarsten der gesamten Liga.
Genau, oder Mark Davis hat den entsprechenden Move gemacht, der ist ja wohl schon seit Jahren dran, entsprechend John Gruden zurückzuholen. Er war ja schon bei den Oakland Raiders und hat damals gut funktioniert. Sie haben ihn dann damals getradet, wenn ich mich richtig erinnere, zu den Buccaneers, die ja auch eigentlich ein bisschen Interesse gezeigt hatten, aber die sich dafür entschieden haben, Dick Cutter noch eine letzte Chance zu geben. Im Endeffekt, ob er das überleben wird, nächste Saison muss man mal gucken. Aber trotzdem ist ja jetzt bei den Raiders ja alles in Frage gestellt, weil es wird ja wohl so sein, dass John Gruden, wenn er kommt, dann einen Coaching-Staff mitnehmen wird. Und das heißt, es wird ja sowieso große Veränderungen im Coaching-Staff geben. Ist eigentlich ja längst überflüssig, Hans-Peter, wenn man sieht, was sie einfach in der Defense seit Jahren nicht hinkriegen und auch die Offense diese Saison überhaupt nicht funktioniert hat.
Absolut, denke ich nämlich auch. Wenn man da was ändert, dann muss man es gleich ganz rumreißen. Aber ich sehe, um dann das nochmal mit reinfließen zu lassen in diese ganze Gruden-Story, gebe ich dir auch recht, Clemens, das stimmt schon. Der Head Coach entscheidet über seinen Staff. Der Head Coach muss in seinem Staff was tun, weil der General Manager, der wird sich niemals damit einmischen, weil er sich selber da keine Blöße geben will. Ja, es ist, glaube ich, echt verfahren gewesen, ja, und klar, mit so einem Owner. Ja, das ist so eine Gesamtgiftmischung. Und John Gruden ist natürlich halt der süße Nektar. Ja, wird schon spannend. Und, wo John Gruden aufschlägt, da schlägt halt nicht nur er auf, sondern das ist wie so eine Streitmacht, die da dranhängt. Da wird nicht irgendwie der Coaching-Staff belassen, sondern da kommt alles, was John Gruden ist, was hinten dran hängt, mit. Wird spannend.
Ja, zumal er ja auch schon ein bisschen länger nicht mehr Trainer war. Ich glaube, 10 Jahre sind das jetzt ungefähr her, nachdem er das letzte Mal als Head Coach aktiv war. Ich könnte mich korrigieren, wenn das falsch ist.
2007.
Nee. Ja, 10 Jahre. Aber ein John Gruden, glaube ich, ist aktiv immer Head Coach, weil er überall immer mitdenkt, handelt, tut. Ich bin großer Gruden-Fan, weil einfach die Grudens enorm geiles, dynamisches Football-Wissen mitbringen. In Washington sieht man es leider nicht ganz so und Gruden hat halt den Deckmantel der Abwesenheit, aber ja, es liegt nicht an den Grudens, es wird nicht so sein, dass John Gruden Anlaufschwierigkeiten braucht.
Ja, aber das ist auch ganz interessant, da wird sich nicht nur im Staff einiges ändern, auch bei den Spielern. Khalil Mack soll auf jeden Fall verlängert werden, aber was ich gehört habe, auf jeden Fall Reggie Nelson soll gecuttet werden und was eigentlich schon beschlossene Sache ist, dass Michael Crabtree, der eigentlich ein gutes Jahr gespielt hat, entlassen werden soll.
Das wäre natürlich ein Schocker, weil wer wird dann Nummer 2 Receiver? Wird es Cordarrelle Patterson, der okay gespielt hat? Mary Cooper war auch, kenne ich eine Saison, da hat er auch wirklich komplett unter allen Erwartungen gespielt. Ich glaube, 2 Touchdowns, wenn überhaupt, gemacht. Also, ich glaube, das einzige Spiel war es gegen die Chiefs, wo er wirklich mal in Erscheinung getreten ist und die anderen Spiele war irgendwie auf dem Platz.
Aber ja, der Leading Receiver der Raiders dieses Jahr war Jared Cook, der Tight End.
Oh, Cook sogar.
Mit 688 Yards, Cooper 680 und Crabtree 618. Also alle relativ, aber keiner, der sich da irgendwie in Erscheinung getreten hat.
Ja, auf jeden Fall auch etwas, woran man arbeiten muss. Clemens, wenn wir jetzt nochmal gucken, was ist denn, oder was würdest du sagen, wenn du jetzt Trainer wärst und du wärst ein guter Trainer, wo würdest du am ehesten hingehen, wenn du dir anguckst, Situation, Kader, Coaching, Staff und vielleicht auch so ein bisschen Franchise-mäßig?
Von den 6, die ich jetzt zur Verfügung hätte, also wenn ich mal sofort ausschließen würde, ich gehe jetzt mal nach dem Ausschlussverfahren, das ist für mich jetzt einfacher, auf jeden Fall ausschließen würde ich die Colts.
Okay.
Weil da habe ich Jacoby Brissett wahrscheinlich, weil ob Luck jemals wieder was wird, keiner weiß es.
Keiner weiß es, genau.
Und sonst ein unterirdisches Roster. Das ist, da fehlt es ja komplett an allem. Die Raiders könnte man drüber nachdenken. Interessant, aber der Owner, müsste ich sagen, wäre wahrscheinlich nicht mein persönlicher Fall. Arizona ist auch ein Roster, was man komplett umbauen müsste. Das fände ich schwierig, wäre natürlich eine Herausforderung. Detroit hat man Stafford, sonst geht. Die Giants sind komplettes Chaos zurzeit und Dave Gettleman, der neue General Manager, muss auch nicht der einfachste sein. Und wo ich wahrscheinlich hingehen würde, wird jetzt wahrscheinlich viele überraschen, zu den Chicago Bears. Weil die haben ein extrem junges, also ein teilweise sehr junges und talentiertes Team. Sie haben erfahrene, talentierte Spieler wie Gerald Freeman oder Danny Trevathan, aber auch vieles junges Talent wie zum Beispiel Jordan Howard oder Adrian Amos, Eddie Jackson und. Und natürlich Mitchell Trubisky. Und wenn ich jetzt ein junger Trainer wäre vielleicht und die Chance hätte, Headcoach zu werden und ich könnte jetzt den jungen Mitchell Trubisky da weiterentwickeln oder selbst wenn ich wäre vielleicht eher ein vorheriger Defensive Coordinator, dann dem Mitchell Trubisky einen Quarterbacks Coach und einen Offensive Coordinator ranstellen, sodass man ihn entwickeln kann, weil ich halte ihn für vielversprechend. Ich glaube, das wäre das, was ich im Endeffekt tun würde, wenn ich die freie Auswahl hätte.
Ich finde, wie gesagt, die Bears auch eine sehr, sehr spannende Option, einfach weil sie Trubisky haben und ich finde, er hat sich besser gemacht. Da muss man aber auch auf jeden Fall Wide Receiver, was dringend, was du dann eben weil die Wide Receiver Corps mit Sicherheit einer der schlechtesten, nicht so der schlechteste Receiver Corps der ganzen Liga ist. Da ist wirklich nichts, wo ich groß Angst vor haben würde als gegnerischer Defensive Coordinator, das muss man so sagen. Hans-Peter, wo siehst du denn oder was wäre dein Ziel, wo du hingehen würdest?
Bei mir wäre es jetzt, also die Bears definitiv auch, weil ich es einfach auch das Umfeld von den Bears, ja, als Steelers-Fan ist man da immer so ein bisschen auch mit dem Umfeld im Blick von einem Team. Die Bears haben einfach auch ein ruhiges Umfeld, finde ich ganz gut und ihr habt die Bears lang behandelt. Ich würde noch persönlich die Giants sehen, auch wenn da GM-mäßig vielleicht ein bisschen, ja, das schwieriger wäre, aber auch da ist alles da und wir wissen ja nicht, Eli macht weiter, nächstes Jahr sind die ganzen Verletzungssorgen, OBJ ist wieder da, ich fände es auch nicht schlecht und also ich fände noch die Giants interessant, zumal ich jetzt auch gerade vorhin gesehen habe, die Giants haben diese Woche, glaube ich, oder haben zumindest angefragt, Josh McDaniels, der ja einer der gefragtesten Interviewpartner der Teams auf der Suche nach einem Head Coach sind. Also der steht, glaube ich, überall in der Interview-Requestion bei den Teams mit dabei und ist auch der verheißungsvollste Kandidat für einen Head Coach-Job bei einem der Teams.
Genau, zumal er sogar schon mal einmal Headcoach war, über eine Saison bei den Denver Broncos, damals so mit 8-8, ist aber etwas im Hof gejagt worden, weil ich glaube, das genau, es hat ihm nicht gefallen und den Broncos hat es nicht gefallen, wie er umgegangen ist mit einem Receiver, mit einem Spieler dort, deswegen war er nach einer Saison bei ihm los, aber wird immer wieder gehandelt, schon seit zwei Jahren, immer wieder bei, wenn was frei ist, wird er immer wieder gesucht. Mal gucken, ob er sich dazu entscheidet, ist ja auch Matt Patricia, der Defensive Coordinator der Patriots, auch ein sehr, sehr gefragter Mann. Wir machen noch eine kurze Pause und gucken uns dann noch an, welche potenziellen Kandidaten am ehesten Sinn machen, beziehungsweise wer wo am heißesten gehandelt wird.
Hey, this is WWE Superstar Apollo Crews and you're listening to mysportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Und wir sind wieder zurück bei Interception, euer Football-Podcast auf meinsportradio.de. Wir gucken uns jetzt nochmal so an, wer ist wo mit so am heißesten kandidiert und haben gerade nochmal geschaut, Josh McDaniels steht doch dort auf Wikipedia, er ist der zukünftige Headcoach der Arizona Cardinals. Ja, dann ist doch alles klar, Clemens, oder nicht?
Ja, wobei, da habe ich ihn noch gar nicht gehört. Ich glaube, das war nur ein wunschvoller Cardinals-Fan, könnte ich mir vorstellen. Aber, ja, mal sehen, Josh McDaniels, ich glaube bald nicht dran, dass er in diesem Jahr ein Head Coach wird. Da, also bei mir bleibt da immer im Kopf die Gedanken darüber, dass er in Denver gescheitert ist. Also ich glaube nicht dran, dass Josh McDaniels Head Coach wird. Anders sieht das beim Defensive Coordinator der Patriots aus, Matt Patricia. Der ist zwar für mich immer so der designierte Belichick-Nachfolger, aber ich denke, die richtige Situation würde er vielleicht schon übernehmen. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das dieses Jahr passt. Und zwar habe ich aus irgendwelchen Gründen so das Gefühl, Matt Patricia und die Detroit Lions, das passt irgendwie.
Matt Patricia und die Detroit Lions, das ist mal eine Aussage. Darauf nageln will ich auf jeden Fall festkleben. Da kann ich schon mal drauf einstellen. Ich muss sagen, wenn ich das auch immer höre, ich bin auch nicht sicher, ob das Josh McDaniels wirklich schaffen kann, irgendwo Head Coach zu sein, weil er auch, wie gesagt, schon dort gescheitert ist und auch aufgrund dieser Situation um den Wide Receiver mir ist die Story gerade ein bisschen entfallen. Dort entsprechend ja, einfach diese Gerüchte gab, und wenn es nicht mit dem Team klarkommen kannst, dann ist es natürlich ganz, ganz schlecht, dann kannst du nicht als Headcoach arbeiten, ist sowieso immer schwierig zu schließen, ob ein Offensive Coordinator und Defense Coordinator bereit ist, Headcoach zu werden. Dafür sind wir natürlich auch ein bisschen zu weit weg, um das genau zu beurteilen können, wir kennen die Leute nicht persönlich, deswegen ist es für uns etwas schwierig und wir gehen da etwas bold. Was ich mich aber auch halt auch frage bei den Patriots, natürlich, wer der Nachfolger von Bill Belichick wird, weil ich finde, Matt Patricia passt von dem Typ her irgendwie, ich denke, immer wenn ich den sehe, da könnte auch Bill Belichick sein. Also mit seinem Hoodie immer auf dem Kopf, immer doch total total fokussiert und so weiter. Das könnte wirklich gut passen, auch beide Defensive Minds. Also wäre das eine Möglichkeit, und da wird man wahrscheinlich auch mal gucken, meine Patriots, wie dann eventuell eine Nachfolgesituation von Bill Belichick aussehen wird. Wobei man natürlich gucken muss, wie lange er noch Trainer bleibt. Bill Belichick, mal gucken. Aber Hans-Peter, gucken wir mal weiter. Wen hast du denn noch als heißesten Kandidat, bei wem, wo du sagen musst, der muss unbedingt dorthin, beziehungsweise der ist so am heißesten gehandelt?
Pat Shurmur, der OC von den Vikings. Ganz heißer Kandidat, steht auch, glaube ich, fast überall bei den Teams auf der Suche nach Head Coach, genauso wie Josh McDaniels, also bei fast allen auf der Requested List, und hat auch das stärkste Potenzial, weil wenn man sich anschaut, was der diese Saison aus der Vikings Offense gemacht hat, die ja eigentlich mit Case Keenum, von dem man nicht so viel gedacht hat, aber er hat es da auch geschafft, das richtige Scheme oder einfach auch das Spiel so laufen zu lassen, dass auch Case Keenum wirklich sich verwirklichen konnte. Ja, zum einen Case Keenums Stärke, aber sich anzupassen, aber auch gleichzeitig ja, braucht schon einen guten, also muss man schon sehr gut sein, um da auf so einen Rückschlag wie ein Quarterback-Change am Anfang der Saison erstmal zu adjusten und sich anzupassen. Und ja, zeigt ja auch die Vikings, so wie sie die Leistung abgeliefert haben, offensiv wie defensiv, aber wir reden jetzt von Pat Shurmur als OC, dass er als Head Coach sich ganz gut machen würde.
Wäre er
und,
auch.
Nee, sag du. Wer auch?
Okay, nee, wer auch heiß gehandelt wird, ist ja der Quarterback-Coach von den Philadelphia Eagles, John DeFilippo, der wirklich sehr gute Arbeit geleistet hat mit Carson Wentz, und jetzt auch immer darüber diskutiert wird, glaube ich, von mehreren Teams auch angefragt sind bezüglich einem Interview. Was denkt ihr, wird er wirklich irgendwo anders hingehen wollen, oder wird er noch ein bisschen bei den Eagles bleiben und versuchen, dann, falls es nicht klappen sollte, den Super Bowl dann mit Carson Wentz zu holen?
Na, ich glaube, er ist besser beraten, wenn er in Philly bleibt und da seine Arbeit weitermacht und Carson Wentz ja auch nach so einem Setback weiterentwickelt. Da hat er mehr von, als sich als Head Coach irgendwo profilieren zu müssen. Jetzt lief es mal die Saison ganz gut, aber ja, ich würde da bei ihm sagen, lieber mal das beständig weitermachen und verdammt gut, was er jetzt in Philadelphia als QB-Coach macht.
Und ich wage mal noch eine zweite Verbindung herzustellen nach Matt Patricia und den Lions. Und zwar sage ich, der neue Head Coach der Indianapolis Colts wird der Defensive Coordinator der Seattle Seahawks, Chris Richard. Der ist da der heißeste Kandidat, und ich könnte mir vorstellen, so ein junger 38-Jähriger wäre doch für die Colts vielleicht das Richtige. Der ja auch, Pagano wäre ja auch ein Defensive Coordinator, aber nicht zu vergleichen. Ravens und Seahawks Defense zwar beide gut, aber komplett unterschiedlich. Pagano war ja vorher Defensive Coordinator der Ravens, wenn ich jetzt nicht völlig falsch bin. Und von daher wäre das vielleicht eine Sache, die auch gut passen würde. Und das war ja auch der erste Name, der da sofort genannt wurde bei den Indianapolis Colts. Wie übrigens auch, und das ist sehr lustig, der Offensive Line Coach des Seahawks, Tom Cable, wurde da auch sofort genannt, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das jemand antut. Weil ganz ehrlich, wenn der sich dann noch ein bisschen mit um die O-Line kümmern darf, dann hat dieses Team in 3 Jahren zwei Defensive Tackles, 2 Tight Ends und einen Basketballspieler in der O-Line.
Wahrscheinlich. Also, wenn man wirklich überlegt, der halt als O-Line Coach wirklich, ja, bei den Seahawks gar nicht groß versagt und dass er sogar darüber nachdenkt.
Nein, das würde ich nicht mal sagen. Aber
ja, zumindest in den letzten 2 Jahren.
Naja, das nicht. Er kann schon die Spieler gut entwickeln, nur Tom Cable denkt, dass er auf Deutsch gesagt aus Scheiße Gold machen kann. Denn er ist der Meinung, er nimmt irgendwelche billigen Leute und formt daraus irgendwas Produktives. Zum Beispiel ein George Fant hat für mich ganz vielversprechend schon gewirkt, aber er muss auch irgendwann mal auf gestandene Leute setzen und nicht auf irgendwelche Mitrunden-Picks und Basketballer und Titans aus dem College. Oder J.R. Sweezy wurde ja als Defensive Tackle gedraftet und so. Das kann nicht dauerhaft funktionieren. Es funktioniert vielleicht mal mit 1-2 Leuten, aber nicht mit auf allen 5 Positionen. Das ist für mich das Problem mit Tom Cable. dass er das Gefühl hat, er braucht nicht das große Talent, sondern kann jeden weiterentwickeln.
Okay, dann wäre ja genau richtig bei den Colts, weil da muss er ja aus Scheiße Gold machen. Aber das ist ein anderes Thema. Die Colts haben wirklich ein Roster, was ja dringend überarbeitet werden muss. Und natürlich hängt es auch ein bisschen ab, was Andrew Luck macht, ob er dann auch wirklich zurückkommen wird. Da darf man wirklich gespannt sein, zumal man immer noch sieht, wenn man jetzt mal das O-Line-Thema angeht, die Cowboys zum Beispiel haben immer First-Round-Picks für O-Liner aufgebraucht und man hat entsprechend gesehen, was man damit schaffen kann, wenn man wirklich top O-Liner sich zieht und was man für eine starke O-Line aufbauen kann. Also von daher kann man auch hohe Picks, gute O-Lines aufbauen und dann hat man entsprechend den Outcome, den man auch gerne haben möchte. Hans-Peter, ich möchte nochmal vielleicht ganz kurz auf die Arizona Cardinals eingehen. Ich habe ja gesagt, Carson Palmer, beziehungsweise ja, ich habe jetzt schon zu viel gesagt, aber im Endeffekt hat Bruce Arians gesagt, er geht zurück und auch Carson Palmer hat jetzt seine Karriere beendet, aufgrund natürlich der Verletzung, aber natürlich auch aus dem Hintergrund, dass er natürlich dann mit Arizona, also mit Bruce Arians seinen Trainer verliert, der ihn damals geholt hatte, denn damals, als Bruce Arians gekommen ist, hatte er keinen Quarterback und im Endeffekt ist jetzt für die Cardinals genau dasselbe Situation auch wieder da. Was denkst du, wen holen sich die Cardinals und was passiert noch auf der Quarterback-Position, beziehungsweise retired sogar dann noch Larry Fitzgerald, das war ja dann quasi der dritte Hall of Famer, oder zukünftige Hall of Famer, so muss man es ja sagen, die Cardinals haben.
Ja, wink mit Zaunfall. War schon Absicht, oder?
Auf jeden Fall war das Absicht.
Ja. Kennst mich da? Ja, danke. Selbe Situation eigentlich wie damals, als Arians Offensive Coordinator bei den Steelers gewesen ist, am Ende war. Und dann von den Steelers als Head Coach zu den Cardinals kam, sehe ich es jetzt mit Haley, dass Haley einfach der Nächste sein müsste, um die Historie fortzusetzen. Als Offense Coordinator war damals Arians am Ende mit Roethlisberger, mit dem Latein, mit dem, wie sie miteinander harmoniert haben. Und so ist es heute auch mit Haley gerade. Und es würde passen einfach, dass nach der Saison Haley auch sein Glück als Head Coach versucht. Und wo denn sonst, wenn nicht in Arizona? Gute Situation dafür jetzt auch gerade das, dass Roethlisberger ja wirklich Probleme mit ihm haben muss, das hat man gesehen gegen die Patriots, als wirklich da bei der Entscheidung, was machen wir jetzt, kein Spielzug da war, der Review war da, es lief alles, aber man hatte keinen Plan für diese Situation, dass der Touchdown zurückgenommen wird und das kreide ich Haley ganz groß an, weil Roethlisberger hat da wild gefuchtelt, Tomlin stand da an der Sideline, ganz klar rauszusehen als nicht verantwortlicher für die Situation, also ganz klar alles geregelt und Haley war nervös, unruhig und ja, das hat mir sehr gezeigt, dass da Roethlisberger nicht mehr ganz auf seinen Offense-Coordinator geht, sowas damals auch mit Arians, deswegen Fortsetzung der Geschichte. Haley geht nach Arizona, wäre das super und mit einem hohen Quarterback-Pick würde das immer noch Sinn machen, dass er dort einen jungen Quarterback sich nachformt und ja einfach auch noch Einfluss auf den Quarterback haben kann und keinen ausgecoachten, sehr erfahrenen Quarterback hat, mit dem er da dann in Probleme kommt. Also er kann sich da dann nochmal neu entwickeln, würde ich sagen. Und deswegen, ja, würde es ganz arg Sinn machen, glaube ich. Auch wenn vielleicht die Cardinals ganz andere Pläne haben, aber ja, fände ich super.
Ja, hätte ja entsprechend, die würde dann die Serie entsprechend fortgesetzt werden mit ehemaligen Offensive Coordinator von den Steelers, deswegen mal gucken. Bruce Arians hat selbst gesagt, dass er seinen Defensive Coordinator präferieren würde. James Batcher, der wirklich gute Leistung gebracht hat, seiner Meinung nach, dass er die Defense wirklich zum Ende gut in den Griff gekriegt hat, dass sie sich verbessert hat und am Ende war man mit 8-8 wirklich sehr gut. Da hat man, glaube ich, vorher nicht unbedingt zu 100% mitgerechnet und doch gerade nach dem Start war es wirklich sehr gut, wie sie sich dort verbessert haben. Clemens, bevor wir jetzt zum Ende kommen, möchte ich mit dir einmal noch die Detroit Lions durchsprechen. Jim Caldwell ist der Trainer mit dem besten Rekord für die Detroit Lions. Er ist jetzt trotzdem gegangen worden, weil er einmal nicht in die Playoffs gekommen ist und es auch dort nicht, beziehungsweise dort auch nicht weit geschafft hatte. War das für dich der richtige Schritt, beziehungsweise was muss jetzt passieren bei den Lions? Welchen Trainer muss man sich holen? Es sieht ja sehr nach einem Defensive Coordinator aus, wenn man sich das mal so anschaut, wer dort gehandelt wird.
Nein, ich verstehe es nicht wirklich. Ehrlich gesagt, ich hatte ja vorhin schon Matt Patricia angesprochen, was eine Möglichkeit ist, aber mir ist eben noch ein ganz anderer Gedanke gekommen, und zwar, dass das eine ähnliche Situation ist wie bei den Tampa Bay Buccaneers vor 2 Jahren. Da hat man ja auch für viele unverständlicherweise Lovie Smith entlassen und dann Dirk Koetter vom Offensive Coordinator zum Head Coach gemacht. Und zwar hat man da Smith vielleicht etwas zu zeitig entlassen, aber man wollte nicht riskieren, Dirk Koetter zu verlieren. Und der Offensive Coordinator der Detroit Lions ist Jim Bob Cooter, unglaublich talentiert und jung. Und ich könnte mir vorstellen, auch wenn das jetzt durchaus vielleicht bold ist, dass man sagt, Cooter ist so talentiert, dass man Angst hat, den dann vielleicht nächstes Jahr zu verlieren, wo es vielleicht so eine Saison ist, dass man Caldwell einfach nicht feuern kann. Und deswegen will man den jetzt einfach promoten.
Interessante Option. Ich bin gespannt. Als Offensive Coordinator muss man bald auch sagen, dass er es halt nicht geschafft hat, das Run-Game vernünftig in den Griff zu kriegen. Das ist ein großes Problem von den Lions, die sie seit Jahren haben und es nicht gelöst bekommen. Da muss man mal gucken, dass sie das auch das Problem dann entsprechend angehen, dass der neue Head Coach, wer es noch immer sein mag, dass es dort entsprechend angeht. Mal gucken, was Bob Quinn macht. Der hat ja auch ehemalige Patriots, also war mal bei den Patriots entsprechend im Front Office, deswegen hat er auch mit Sicherheit so einige Kontakte zu einem Matt Patricia oder einem Mike Vrabel, der ja auch ehemaliger Patriots-Spieler ist und aktuell Defensive Coordinator bei den Texans ist. Also darf man sehr, sehr gespannt sein. Das war es wieder von uns. Eine Stunde Football Talk auf mein Sportrad, Judith mit Interception. Wie gesagt, das Wochenende sind die Wildcard Games an. Natürlich hört uns dann nächste Woche wieder mit dem Rückblick auf die Spiele, natürlich den Previews und auf die entsprechenden Divisional Round. Mal gucken, wer es schaffen wird. Mal gucken, wie unsere Predictions, die wir heute getätigt haben, funktionieren werden. Können wir natürlich auch gerne darauf festnageln und da können wir auch gerne drüber diskutieren. Und da bin ich gespannt. Ich danke euch beiden ganz herzlich. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche, bis es wieder heißt Interception, der Football Talk auf meinsportradio.de.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.